Oh, das ist da, ja. Ach so, okay. Ja, meine Damen und Herren, guten Morgen. Pupp. Ich hoffe, das geht so. Herzlichen Dank für die nette Anmoderation und vor allem hier für dieses nette Surrounding. Ich bin also zutiefst beeindruckt über Lüneburg. Ich habe, glaube ich, 15 Jahre in Hamburg gelebt, aber bin nie dazu gekommen, hier mal rüber zu fahren. Ich glaube, das war ziemlich dämlich, wie ich feststelle. Ich möchte gern einführen in die rechtlichen Rahmenbedingungen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks und kann mich eigentlich jetzt im ersten Schritt darauf beschränken. Wenn die Welt so im Wertewandel ist, dann gibt es ja immer noch gewisse Konstanten. Und die Konstanten, die sitzen hier auf der linken Seite, das sind die Professoren des Verfassungsrechts, die eben sozusagen im Schulterschluss, im Schulterschluss mit dem Verfassungsgericht bestimmte Wertestrukturen aufrechterhalten, nun über 60 Jahre. Und das neue Urteil, das ist ja noch gar nicht so alt, hat diese alte Rechtsprechung doch, fundamental bestätigt. Also vom Wandel kann ich da eigentlich gar nichts sehen. Oder vielleicht nur marginal. Darauf wird zurückzukommen sein. Da wir aber nicht alle schon seit 100 Jahren, gefühlten 100 Jahren, uns mit Rundfunkfreiheit beschäftigen, gestatten Sie mir, dass ich einfach eine Einführung auch halte, in dem Versuch, das halbwegs allgemeinverständlich rüberzubringen. Wobei mir aufgefallen ist in der Vorbereitung, dass diese ganze Angelegenheit langsam das Problem hat, was vielleicht alle Gebiete des Medien- und Internetrechts haben, dass es nämlich an der eigenen Komplexität droht zu ersticken. Der Ausgangspunkt ist relativ banal. Die Vorstellung des Verfassungsgerichts ist, dass es so etwas geben muss wie eine demokratische Öffentlichkeit, die interessanterweise nicht geregelt ist im Grundgesetz. Da gibt es keine Norm über die Öffentlichkeit, sondern das ist eigentlich ein publizistisches Konzept, was mehr oder weniger eine ungeschriebene Voraussetzung ist. Und da bin ich sicher, dass wir das alle hier in diesem Raum heulen können. Die Konzeption der Öffentlichkeit ist die Grundidee die, dass es also politische Entscheidungsträger gibt. In der Demokratie sind sie gewählt und dass es den Bürger gibt und dass es eigentlich zwischen diesen beiden Ebenen einer Vermittlungsinstanz bedarf. Und diese Vermittlungsinstanz ist eben traditionell die Öffentlichkeit. Ganz simpel gedacht ist es so, dass ein Thema aufkommt. Dieses Thema wird von uns allen in Diskussionen verarbeitet, durchdacht. Und dann kommt es zu einer öffentlichen Meinung, die dann an die politischen Akteure weitergegeben wird. So ganz grob die Vorstellung. Schon hier diese Grundkonzeption, die findet sich auch im Grundgesetz an einzelnen Stellen. Dort ist nämlich in verschiedenster Art und Weise sind diese, ich nenne sie mal, zwei oder drei Phasen der Öffentlichkeit abgesichert. Soweit es geht um die Sammlung von Themen und Meinungen, gibt es ja sowas wie eine Meinungsäußerungsfreiheit, aber auch die Freiheit, sich zu informieren. Es gibt die Möglichkeit, das auch kollektiv zu machen, das nennt man Versammlungsfreiheit. Und es ist dabei die Grundidee die, dass dieser gesamte Prozess der Meinungs- und Willensbildung staatsfrei erfolgen soll. Das Bundesverfassungsgericht spricht hier von einem allgemeinen Öffentlichkeitsprinzip der Demokratie. Abgesichert ist das nur an wenigen Stellen, nämlich bei der Parlamentsöffentlichkeit, traditionell, das findet sich dann im Gerichtsverfassungsgesetz, in der Gerichts- bzw. Saalöffentlichkeit. Wir alle wissen, dass diese ganzen Phasen der Vermittlung heute ohne Medien nicht mehr denkbar sind. Es ist praktisch jeder Einzelne überfordert, diesen Umwälzungsprozess selbst zu vollziehen. Wir brauchen quasi Agenten, die uns helfen, Themen zu setzen, Stichwort Agenda-Setting, Themen auswählen und auch dann auch bewerten. Also ich habe heute Morgen Nachrichten geschaut und habe da die Katastrophe in der Türkei gesehen, die Bergwerkskatastrophe. Als Neuruhrgebietler ist man für sowas naturgemäß immer besonders sensibel, noch aus alter Verbundenheit. Und über diese Ereignisse und die Hintergründe wüssten wir über Medien nichts. Also das ist klassisch, da wird die Themenauswahl von Journalisten gesteuert, die Themenverarbeitung. Und letztlich, dass der Erdogan ein schlechter Mensch ist, das ahnen wir schon seit mehreren Wochen, weil er Twitter abgeschaltet hat. Er ist dann wieder aufgehoben worden vom Verfassungsgericht. Das wissen die wenigen. Aber heute hat er sich wieder unnett verhalten. Also die Story, die da auch gleich mitvermittelt wird von den Journalisten, ist auch unverkennbar. Ob das alles wirklich so ist, weiß ich nicht. Aber die Art der Vermittlung und der Meinungsbildung zeigt sich an diesem Punkt sehr schön, sowohl von den positiven Seiten, dass man weiß, was da eigentlich los ist, und auch die negativen Seiten werden sichtbar, dass nämlich da ich schon wieder das Gefühl habe, dass ich manipuliert werde als Zuschauer, weil einfach die türkische Regierung derartig schlecht rumkommt, und das zieht sich sozusagen wie ein roter Faden die letzten Wochen durch die Medien, so dass ich habe es ja eben schon wieder genannt, dass da vielleicht auch sogar eine Story erzählt wird, Skandalisierung, Ökonomie der Aufmerksamkeit schlägt auch hier durch. Diese Rolle der Medien, die ist nun ein besonderes Steckenpferd unseres Verfassungsgerichts, aber seien Sie bitte versichert, nicht nur des deutschen Verfassungsgerichts. Ich habe jetzt in einem anderen Kontext mich nochmal beschäftigt mit den Voraussetzungen, die der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte an die Rundfunkordnung stellt, und die Parallelen sind unverkennbar. Die Konzeption der Rundfunkfreiheit ist die, dass der Staat verpflichtet wird, aktiv einzuschreiten. Der Staat muss rechtliche Regeln schaffen, um Vielfalt zu sichern. Das ist nicht selbstverständlich, meine Damen und Herren. Üblicherweise haben Grundrechte eine Abwehrfunktion. Also wenn ich die Straße lang gehe und gerate in eine Demonstration und bekomme einen Polizeiknüppel auf den Kopf, dann ist das ein Eingriff in meine Grundrechtsfreiheit. Ich habe ein Recht, das abzuwehren, nicht nur indem ich mich schütze, sondern ich kann dann zum Verwaltungsgericht und klären lassen, ob das rechtens war oder nicht. Die Abwehrfunktion ist in diesen Dingen nicht involviert. Hier muss der Staat proaktiv, wenn Sie so wollen, was tun, damit tatsächlich Vielfalt erhalten bleibt. Und wie nun Vielfalt erhalten bleibt, das ist ja dann die spannende Frage. Zu diesen Fragen hat das Verfassungsgericht jetzt, aber nicht nur das, sondern wie gesagt auch der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte, haben die über die letzten Jahrzehnte sehr, sehr präzise Vorgaben gemacht. Also da ist dann auch nicht eine Beliebigkeit an Spielräumen gegeben. Die Herausforderungen der Internetfreiheit sind natürlich andere. Diese Welt des Rundfunks ist eine, die, wie sollte es anders sein, das ist bei der Presse auch nicht anders, der Herausforderung des Netzes preisgegeben. Die Internetkommunikation wächst über die letzten Jahre kontinuierlich. Ich habe mal ein paar Zahlen rausgesucht aus der ARD und ZDF Online-Studie. Ich glaube, ich muss das gar nicht vorlesen. Es zeigt sich aber deutlich, dass die Bevölkerung, egal in welcher Alterskohorte sie sich befindet, immer mehr ins Netz geht und auch dieses Netz nutzt. Es ist des Weiteren so, dass auch das traditionelle Mediensystem hier von beeinflusst wird. Die Nutzung steigt im Internet. Die Tagesreichweite steigt auch, und es wird zu so einer Art Konkurrenzmedium für das Fernsehen, insbesondere natürlich bei der jungen Generation. Jeder, der unterrichtet, weiß, dass viele Studenten gar keinen Fernseher mehr zu Hause haben. Und wenn sie überhaupt noch Fernsehen schauen, dann über den Computer. Also ich bin jedes Mal verblüfft. Kürzlich habe ich bei mir in der Vorlesung, das ist ja immerhin ein Schwerpunkt, Medien- und Kommunikationsrecht gefragt, ob die noch wissen, was das Deutschlandradio ist und der Deutschlandfunk oder Deutschlandkultur, und es war nicht eine einzige Person von 80 Leuten da drin. Nun, zugegebenermaßen, ich unterrichte weit im Westen der Republik und da dann nochmal in einem gewissen Provinzumfeld, das ist ja wohl Münster, Aber insgesamt Nordrhein-Westfalen ist nicht das Zentrum des Intellekts, ja, aber das Zentrum der Masse. Da leben 18 Millionen Leute. Und die Kultur ist natürlich eine ganz andere. Also das merkt man schon, wenn man in Lüneburg ist. Hier das Protestantische, das wäre so alles bei uns da jetzt in der neuen Region alles gar nicht denkbar. Allein wie hier der Alltag sich nur gefühlsmäßig gestaltet. Ganz andere Welt. Das haben wir ja gestern diskutiert. Ja, der Unterschied von hier zu London ist sicherlich geringer als von hier ins Rheinland oder ins Münsterland. Und diese Dinge muss man dabei so ein bisschen berücksichtigen. Also da ist vielleicht auch dann das intellektuelle Klima nicht so groß, vielleicht ist der Ausländeranteil größer, auch der Studenten, was immer die Gründe sind. Jedenfalls gehört sowas wie das Deutschlandradio in meiner Studentenkohorte zum Lost Knowledge. Die Effekte auf die Tageszeitungen sind auch massiv. Das ist ja bekannt, dass da von einer Zeitungskrise geredet wird. Wir haben in Nordrhein-Westfalen einen dramatischen Abbau von Redaktionen. Wenn jetzt noch die letzte Schlacht quasi vor dem Bundeskartellamt verloren geht, dann haben wir eigentlich das, warum mal die Günther-Kommission in den 60er Jahren eine Pressefusionskontrolle einführen wollte, nämlich komplett Einzeitungskreise. Ich glaube, wir haben noch 4 in Nordrhein-Westfalen, die nicht Einzeitungskreise sind, und die letzten 4 fallen jetzt gerade. Und eben sehr massiv Einbrüche in den Lokalredaktionen. Weil in meiner Heimatstadt Dortmund ist ja eine Zeitung quasi gänzlich aufgelöst worden. Die besteht nur noch als Mantel, ja, die andere, die Ruhrnachrichten liefern quasi die ganze Zeitung. Ob die Gründe jetzt ausschließlich internetbezogene Gründe sind, weiß kein Mensch. Die Daten liegen nicht vor. Es kann auch sein, dass die Verleger einfach gieriger sind und die Chance nutzen, um ihre Gewinne auf dem alten Niveau zu halten oder zu verbessern. Aber jedenfalls, da es sich hier um einen weltweiten Trend handelt, spricht vieles dafür, dass es eben auch Auswirkungen des Internets sind. Der grundlegende Unterschied von den traditionellen Medien zum Internet wird traditionell in der Publizistik, wenn ich das richtig verstanden habe, beschrieben mit der Auflösung der Gatekeeper-Funktion. Sie haben das ja gerade in diesen einleitenden Slides gesehen. Medien stellen das Bindeglied dar zwischen Bürger und politischem System. Medien erklären im Kern die Welt. Es ist eine Medienöffentlichkeit geworden. Und diese Medienöffentlichkeit war vor dem Aufkommen des Internets stark zentralisiert. Es gab Journalisten, die im Kern als Profis diese Vermittlungsaufgabe übernommen haben. Technisch waren nur wenige Spieler im Markt, weil eben Frequenzen und Kabelkanäle knapp waren. Und im Bereich der Zeitung zum Beispiel haben wir beobachtet, dass es praktisch über Jahrzehnte und Jahrzehnte keinen einzigen Marktzutritt gegeben hat. Also die Sache ist auch dominiert worden von einer Verlegerwelt, die durchaus wusste, sich Gratiszeitungen zu entledigen oder auch anderweitig die Märkte zu schützen. Im Hinblick auf den öffentlich-rechtlichen Rundfunk wird man wohl sagen müssen, dass dort traditionell ein Einfluss seitens der Politik bestand, der sich eben, der kulminierte in dieser Brenda-Auswahlentscheidung beim ZDF. Ob er da wirklich in der Sache kulminierte, ist, sei mal dahingestellt, aber in jedem Fall medial. Da ist offenbar die Sache zu sehr an die Öffentlichkeit gegangen, die ja dann insgesamt zu dieser neuen Entscheidung des Verfassungsgerichts geführt hat. Das Internet löst eben diese Gatekeeper-Funktion auf. Man hat eine Erweiterung von Angebotsvielfalt. Man sieht, dass sich die traditionellen Medien beziehen auf das Internet, dass also viele Skandale im Internet beginnen. Und dann ist eben die zentrale Frage, kann das vom Internet her in die Medien hineingespült werden oder verreckt das im Netz? Es gibt aber auch Phänomene, die man mit dem Longtail-Phänomen bezeichnet, das sich quasi für nahezu jede Gruppe was findet im Netz. Das bleibt halt da. Das Internet vergisst nichts, jedenfalls bis gestern, also bis zum EuGH-Urteil. Man hat eben auch diese Vielfalt, wobei eben strittig ist, ob diese Vielfalt tatsächlich qualitativ ausreichend ist. Es wird ja immer wieder argumentiert, es würde kein Geld verdient im Netz, sodass der qualitative Journalismus da eben auch nicht richtig zu Hause ist. Ob das so ist, kann ich schwer beurteilen. Man wird in jedem Fall eine Sache feststellen können, dass weiterhin bestimmte Angebote, ich denke jetzt nur mal an diese fiktionalen Angebote, die ja auch stark in der Diskussion war, Stichwort der öffentlich-rechtliche Rundfunk kann keine vernünftigen Spielfilme machen, à la House of Cards und so weiter. Die sind ja da zum Teil auch produziert worden in den USA in Nischenmärkten. Nun ist aber der Nischenmarkt in China oder in den USA so gigantisch groß, dass sie das dort refinanzieren können und dann weltweit verbreiten können. Ob das in solchen kleinen Märkten geht wie Deutschland, weiß vielleicht Herr Korps. Also der Ökonom muss uns da irgendwie weiterhelfen. Das wird sicherlich Gegenstand der Diskussion sein. Also ich habe immer die Baucheinschätzung, dass eher Deutschland in dieser globalen Phase in die Rolle von Österreich kommt und möglicherweise auch dann von diesen kleinen Ländern lernen kann, wie man Kultursicherung und Vielfaltsicherung machen kann. Denn man ist nicht mehr der Riesenmarkt, jedenfalls nicht, wenn es um solche Inhalte geht. Ja, also diese Situation ändert sich. Ich habe versucht, einige Punkte zu markieren, kommt ja auch gar nicht darauf an, wie jetzt die Details sind, das überspringe ich alles. Lassen Sie mich was zu der rechtlichen Struktur sagen. Ich hatte ja schon die grobe Rolle der Medien, so wie es das Verfassungsgericht skizziert hat, formuliert. Das hat jetzt nicht nur in der Verfassungsrechtsprechung seinen Niederschlag gefunden, sondern auch im einfachen Recht. Wir haben jetzt im Vergleich zu, sagen wir mal, vor 15 Jahren, eine deutliche Präzisierung des sogenannten Auftrags des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Das war früher, also wenn ich so an unser WDR-Gesetz denke, das war eine Nebelkerze nach der anderen. Das ist doch sehr massiv konkretisiert worden. Und zwar sowohl im Gesetz, dass dort der Auftrag präziser formuliert ist, hinzu kommt, dass viele Landesmediengesetze die Programme, die nur noch erlaubt sind, fixieren. Also das ist nicht beliebig erweiterbar mehr. Und es ist auch so, dass dann untergesetzlich, in Anführungsstrichen, also die Rundfunkräte, die Fernsehräte, dass diesen Funktionsauftrag in Selbstregulierungsübereinkünfte, so will ich das mal nennen, fixiert haben. Das mag einem noch nicht genug sein, aber es ist jedenfalls im Vergleich zu früher also gar nicht mehr wiederzuerkennen. Und man muss sich auch natürlich immer im Klaren sein, dass sowas nur geschehen kann im Wechselspiel von Programmfreiheit und Determinierung. Im Hinblick auf das Internet haben wir einen eigenständigen Funktionsauftrag für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Das wird häufig falsch verstanden und ich habe das eben so ein bisschen durchgehört in der Begrüßung. Die Möglichkeiten, im Internet aktiv zu werden, man nennt das ja juristisch Telemedien anzubieten, bestehen seit einigen Jahren. Allerdings ist da der Programmauftrag anders. Wenn er sich traditionell an Vielfalt und Ausgewogenheit orientiert, geht es bei den Telemedienangeboten mehr um Teilhabe an der Informationsgesellschaft, um Orientierungshilfe, um technische und inhaltliche Medienkompetenz. Telemedien müssen auch genehmigt werden durch diesen berühmten Drei-Stufen-Test, auf den komme ich gleich. Vor allem aber gibt es im Telemedienbereich zahlreiche Begrenzungen, die maßgeblich, das ist die Grundkonzeption, eingeführt worden sind, um die Presse zu schützen. Da machen wir uns gar nichts vor. Was dort drinsteht, ist ausgehandelt worden mit den Verlegern. Sie müssen eben redaktionell veranlasst sein, das ist ja auch in Ordnung. Es darf gerade keine lokale Berichterstattung geben. Bestimmte Angebotsformen wie Heiratsanzeigen, Automärkte und so weiter sind verboten. Und der Druck, nicht zuletzt aufgrund der Entscheidung des sogenannten Beihilfekompromisses, ist keine Entscheidung, sondern das ist eine Übereinkunft zwischen der Bundesrepublik und der EU-Kommission, sieht auch vor, dass man, das lasse ich jetzt mal aufweg mit der Verweildauer, dass ein Drei-Stufen-Test durchgeführt werden muss, in dem hier drei zentrale Fragen gestellt werden, nämlich entspricht das Angebot den demokratischen, sozialen und kulturellen Bedürfnissen der Gesellschaft, trägt das Angebot zum publizistischen Wettbewerb bei und welcher finanzielle Aufwand ist erforderlich? Das sind so die drei Grundfragen, die dann jeweils in sehr umfangreichen Studien, 100 Seiten, 200 Seiten war nichts, ja, pro Internetauftrag durchgeprüft worden sind. Also ein Eldorado für Beratungsunternehmen, zumeist ökonomischer Art. Diese Denke, so etwas so abzusichern, ist keine deutsche Tradition. Das ist mehr oder weniger eine Idee der Kommission gewesen, der Europäischen Kommission, weil die so ähnlich auch in anderen wettbewerbs- und kartellrechtlichen Verfahren vorgehen. Ich glaube, die Leute, die da mal Erfahrungen mitgesammelt haben, ich habe selbst mal das Ding im Deutschlandradio maßgeblich betreut, rechtlich, da wird man sagen, da kommt eigentlich auch nicht viel mehr raus, als was ich wir üblicherweise abends beim Wein auch in der Kneipe hätten klären müssen und können. Das ist ein Legitimationsinstrument. Ich meine, die Anstalten haben über ihre Rundfunkgebühr Geld genug, um erstmal diesen Druck, der damals auf ihnen lastete, durchzustehen. Und das haben sie ja auch durchgestanden. Die Strategie ist, glaube ich, aufgegangen. Die Verleger greifen den öffentlich-rechtlichen Rundfunk nicht mehr primär an. Das Ziel ist jetzt Google, wie wir heute ja nochmal in der Zeitung haben lesen können. Und insofern gibt es da auch eine Verschiebung sozusagen der Hassfigur. Insofern glaube ich, ist diese Sache mit dem Drei-Stufen-Test ist maßgeblich gelutscht, der Drops. Der ist eben durchgeführt worden. Ich weiß gar nicht, was der Stand ist, ob noch weitere Webpages da durchsucht werden müssten. Vielleicht wissen Sie das noch, können Sie nachher mal erzählen. Aber ich glaube, dass dieser Drei-Stufen-Test hat jetzt nicht zu einer grundsätzlichen Neuausrichtung dieser ganzen Angelegenheit geführt. Ich fasse vielleicht noch mal zusammen, weil Sie merken schon, dass diese Sache doch irgendwie hinreichend kompliziert ist, wenn man sich nicht permanent damit beschäftigt. Wir haben einen Funktionsauftrag für den traditionellen Rundfunkbereich, das heißt Fernsehen und Radio, der im Gesetz drin steht, als allgemeine Formulierung, das kennen Sie alle, das Ding muss vielfältig und ausgewogen sein. Und wir haben in vielen Gesetzen jetzt eine Auflistung der Programme. Im Hinblick auf den Online-Bereich haben wir eigentlich eine große Handlungsfreiheit des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Es gibt aber diese Negativliste zum Schutz der Verleger, also bestimmte Angebote, Heiratsanzeigen etc. Dürfen da nicht gebracht werden. Und es muss eigentlich pro Angebot dieser Drei-Stufen-Test durchgeführt werden, den man eben nach meiner Einschätzung aufwendig und weniger aufwendig gestalten kann. In jedem Fall gibt es Kritik, das habe ich gestern auch im Restaurant noch gehört, konnte mich da aber gar nicht richtig einschalten, das ist diese Verweildauer. Denn grundsätzlich dürfen in der Mediathek die Sendungen, und da sind wir jetzt eigentlich nicht bei den originären Internetangeboten, sondern bei den traditionellen Rundfunksendungen, die eben auch abrufbar sind für 7 Tage, die müssen in der Mediathek nach 7 Tagen verschwunden sein. Tun sie aber nicht, ja, sondern die wandern, wer hätte es gedacht, zu YouTube rüber. Und ich habe jetzt am Wochenende erfahren, dass die auch munter manipuliert werden. Also da haben jetzt nicht nur Herr Erdogan hat ein Problem, dass seine Videos manipuliert werden, sondern in jedem Fall der SWSF auch, denn mir erzählte ein gut befreundeter Anwalt, dass er jetzt mehrere Verfahren hätte, wo in, weiß ich, die Lindenstraße werden Zehen reingeschnitten, Zehen rausgeschnitten, Köpfe finden sich in Pornos wieder. Also es ist das Tollhaus in diesem Bereich. Also praktisch ist diese Sache, glaube ich, ein Thema. Ich glaube, das ist auch ein Thema jetzt wird bei der WDR-Novelle. Ich bin offen gestanden an der Stelle ein bisschen ambivalent, weil ich eigentlich schon ein bisschen Anhänger bin vom Recht auf Vergessen. Man muss nicht jeden Mist ewig im Netz stehen haben. Und ob das wirklich jetzt ein Gewinn für die Welt ist, wenn man jetzt alle Sachen länger als 7 Tage da drin stehen lässt, ganz abgesehen von urheberrechtlichen Fragen, sei noch mal dahingestellt. Dass sie archiviert werden müssen, natürlich ihre Sendung für die Ewigkeit, keine Frage. Aber das kann man ja auch anders machen, als dass man das ewig im Netz lässt. Ich meine, man stelle sich vor, man wäre mal 90 und sieht sich dann, wie man mit 30 war. Das muss auch irgendwo furchtbar gewesen sein. Furchtbar sein. Naja, in jedem Fall ist diese, das ist ungefähr die materielle Struktur des Rechts, also was man an Programmangeboten inhaltlich machen darf. Der Nichtjurist wird ja jetzt irgendwie sowieso schon die letzte halbe Stunde gedacht haben, was erzählt der da für allgemeines Zeug. Da kann man ja gar nichts Richtiges mit anfangen. Das wissen wir natürlich auch, ganz so blöd sind wir nicht. Deshalb steuern wir eben gern, wir Juristen, mit Verfahren und mit Geld. Sie vermutlich auch, wir in den letzten Jahren besonders gern. Und deshalb ist jetzt so eine Riesenlücke noch geschlossen worden vom Verfassungsgericht, nämlich im Hinblick auf die Zusammensetzung der Gremien. Da ist ja doch sehr beeindruckend formuliert worden, dass die Gremien vielfältig zusammengesetzt sein müssen. Das war mir in der Schärfe nicht klar. Ich habe die maßgeblichen, oder mir war das klar, dass natürlich die Gremien nach dem Vielfaltsgebot zusammengesetzt werden müssen, aber bestimmte andere Grenzziehungen, dass eben die Staatsbank auf ein Drittel begrenzt sein muss, dass wer jetzt zur Staatsbank gehört, dass es so etwas gibt, was man Versteinerungsverbot und Dynamisierungsgebot nennt. Das Gender-Prinzip ist jetzt endgültig auch beim Bundesverfassungsgericht, nicht nur bei uns an der Uni, ja, wobei an der Uni wir uns fragen, was machen wir mit dem Gender-Gap? Ja, also das heißt ja heute nicht mehr Studenten und Studentinnen, sondern was macht man mit der dritten Kategorie? Im Moment favorisieren wir den Hinweis, von Studix zu reden. Man kann aber auch von Studa reden, wie Mitarbeiter. Dann ist man schon in der Nähe des Ruhrgebiets, das ist uns da besonders nah. Also in jedem Fall wird das jetzt auch durchgeführt beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Und die Vorgaben, die jetzt kommen werden für die Zusammensetzung des ZDF-Staatsvertrages, werden diese Fragen ganz sicher berühren. Also inwieweit das Gender Gap auch reinkommt, ist im Moment in der Diskussion, aber ich vermute schon, dass man da doch sehr massiv eingreifen wird. Das Urteil ist insofern interessant, als es eben doch sehr, sehr präzise Vorgaben macht. Also auf den ersten Blick könnte man meinen, das ist so allgemein. Auf den zweiten Blick sieht man ziemlich genau, dass da die Handlungsmöglichkeiten beschränkt sind. Und das Urteil ist, und das wird auch so verstanden, als Kampfansage an die Politik gedacht oder zumindest wird es so aufgefasst. Die Politik ist wirklich furious und kann aber nicht viel tun. Aber es wird interessant werden, wie diese Gremien, wenn sie denn politikferner zusammengesetzt werden, auch funktionieren können. Die Risiken liegen auf der Hand. Zum einen sind die Aktiven in den Rundfunkräten die Politiker, die eben was von der Sache verstehen. Und zum zweiten ist es so, dass ich mir einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk, ich persönlich kann mir einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk losgekoppelt von der Politik nicht vorstellen. Ich halte eine solche Institution, die Halbwertszeit, halte ich für außerordentlich begrenzt. Das erscheint mir extrem illusorisch. Und ich habe auch das Gefühl, dass das Verfassungsgericht, so wie das jetzt formuliert worden ist, das dass das an vielen Punkten doch sehr idealistisch formuliert wurde. Aber das wird sicherlich ein Teil der Diskussion sein. Und die Anmoderation hat ja schon verdeutlicht, dass zumindest hier in Lüneburg große Erwartungen in der Erweiterung der Gremien für die Zivilgesellschaft sind. Mal sehen, was sie leisten kann, die Zivilgesellschaft, und wer das dann wiederum ist. Wenn Sie, ich meine, wenn wir mal, ich werde ja immer häufig kritisiert, ich bin als Professor zu pragmatisch, wenn tatsächlich dieser Kreis hier was rauskriegen könnte, wie man zum Beispiel dieses Dynamisierungsgebot umsetzen kann, politisch praktisch. Da wird nämlich in der Diskussion, der politischen Diskussion ist derzeit, dass man sich zum Beispiel bewerben kann auf so eine Stelle oder ein Verband kann sich bewerben oder auch eine Einzelperson. Ich erinnere mich an jugendliche Tage meines umweltrechtlichen Schaffens, wo wir immer gesucht haben nach der Frage, kann man zukünftige Generationen, zukünftige Themenfelder abbilden durch Repräsentanten oder irgendwas. Also wenn man da ein Konzept entwickeln würde, das kann ich Ihnen sagen, das wäre nicht folgenlos. Denn die Politik ist an der Stelle derzeit genauso verblüfft wie der Rest der Welt. Ja, im Hinblick auf die Finanzierungsgewährleistung ist, glaube ich, auch die Sache stabiler, als ich noch letztes Jahr gedacht habe. Wir haben nämlich, also irgendwie leben wir dieses Jahr in einer Zeitenwende. Wir haben nicht nur dieses EuGH-Urteil, sondern wir haben ja seit, glaube ich, vorgestern, also das ZDF-Urteil, das Google-Urteil jetzt. Vorgestern hatten wir das Urteil aus Rheinland-Pfalz, ne, OVG Rheinland-Pfalz, mit einer Komplettbestätigung des Rundfunkbeitrages. Und gestern, glaube ich, das Bayerische. Ich habe nur mal reingeguckt in das OVG-Urteil Koblenz. Und das ist ein 70-Seiten-Urteil. Ich habe mir noch mal angeguckt, wer da auf der Richterbank sitzt. Das ist eine Reihe von sehr bekannten öffentlich-rechtlichen Kollegen. Ich vermute mal, um das Ding noch mal umzuschmeißen, das wird sehr, sehr schwierig. Also ich glaube, dass auch diese Beitragssache komplett in der stabilen Lage ist. Also ich kenne, wenn Sie das jetzt mal so gucken, ja, Funktionsauftrag, Zusammensetzung der Gremien, Finanzierung. Ich kenne kein Rundfunksystem auf der Welt, was derartig stabil ist wie dieses. Da kann das Internet und Google kommen, wie es will. Ja, die Finanzierung, das sind 8 Milliarden Euro. Also das einzige Risiko, was ich sehe, ist, dass man das zu stark aus der Politik rausnimmt, das System, sodass die Geldhähne geschlossen werden. Das ist das einzige Risiko, was das System hat, aber nicht die Globalisierung. Vielleicht eine gewagte These, aber das würde ich mal angesichts dieser Rechtsentwicklungen der letzten Wochen, mir ist das erst aufgefallen, als ich mich jetzt noch mal vorbereitet habe auf den Vortrag, also wie massiv sich das innerhalb der letzten Wochen verändert hat. Nichtsdestotrotz, wir haben natürlich eine Reihe von Problemen. Die sind ja auch bekannt. Wir haben dieses Problem der Suche im Netz, aber auch in einer Kanalvielfalt. Wir haben das Problem der Neutralität des Datentransports. Auch da wieder, der Mai diesen Jahres ist richtungsweisend. Gestern hat die FCC nochmal erklärt, sie will das Prinzip der Netzneutralität doch auflösen, sodass das ein eigenes Problem wird. Wir haben das Problem der Endgeräte und Plattformen. Das wird nochmal an Schwung gewinnen, weil unser Wirtschaftsminister angekündigt hat, er will eine Plattformregulierung haben. Sicherlich nicht die, die wir im Rundfunk kennen, sondern stärker aus dem Kartellrecht inspiriert. Aber wenn man das jetzt mal wieder genau betrachtet, was das Kartellrecht sagt, würde ich mal meinen, dass wir, glaube ich, in der Lage wären, aus der Rundfunkebene das doch ein bisschen präziser zu machen. Dann ist natürlich seit der Google-Entscheidung Recht auf Vergessen die Frage der Verantwortlichkeit dieser Kommunikationsmittler, also von Google und anderer Dritter, gestellt. Also da gibt es eine deutliche Abkehr der Vorstellung der E-Commerce-Richtlinie, nämlich diese Dritten mehr oder weniger von Haftung freizustellen. Das ist eng verbunden mit der Frage, welches Recht anwendbar ist. Das war jetzt in dieser Entscheidung bei Google noch einfach, weil Google in diesem spanischen Beispiel eine Niederlassung in Spanien hatte. Dieses Marktortprinzip sieht ja vor, das sogar davon zu entkoppeln. Wir haben das riesige Problem der Auskunftsrechte. Ja, was passiert eigentlich, wenn ein Einzelner betroffen ist? Also das ist eine Dimension, die das Rundfunkrecht, so wie wir es jetzt haben, noch gar nicht abbildet, was aber aus meiner Sicht eine Zentralfrage ist, nämlich wie erfolgt die Durchsetzung von Rechten Dritter, insbesondere Persönlichkeitsrecht, denn ich meine, dieses Gegendarstellungsrecht, das wirkt halt im Internet nicht, aber diese Fragen Persönlichkeitsrechtsverletzungen sind ja überbordend derzeit. Und da kann man halt feststellen, dass es für den Bereich des Urheberrechts schon Auskunftsrechte gibt und Haftungsentwicklungen, die es für Persönlichkeitsrechte nicht gibt. Also da kann man eine regelrechte Unwucht feststellen zwischen der Durchsetzung ökonomischer Belange und anderer. Ja, damit bin ich auch schon nicht nur halbwegs noch in der Zeit, in der vorgegebenen Zeit, sondern auch schon bei der Benennung der Fragen, die sich stellen werden. Also ich würde erstmal sagen, das öffentlich-rechtliche System ist gut gerüstet in jederlei Hinsicht. Es ist so stabil wie zumindest von der Rechtsstruktur und von der Wertestruktur, wie es eigentlich in den letzten Jahren nie war. Große Aufgaben, große Reformaufgaben sind bewältigt. Vor allem die Umstellung der Finanzierung ist bewältigt. Das Verfassungsgericht, aber es ist immer von der Verfassungsgerichtsrechtsprechung ausgegangen, wenn in Deutschland sich im Medienbereich was bewegt hat. Also die innere Entscheidungsstruktur gibt es einen klaren, ich nenne es mal Modernisierungsauftrag. Es gibt aber klar auch neue Herausforderungen, auf die dann vielleicht die Institution eingestellt ist, aber noch nicht die Leute, die im Apparat arbeiten. Da scheint mir sowieso ein Problem zu sein, dass Deutschland ein Elite-Problem hat, weil einfach in den Köpfen, in den Ministerien, in den Aufsichtsbehörden ist die neue Zeit irgendwie noch nicht angekommen. Also die haben sozusagen die Instrumente, die haben das Geld, aber not the brain. Oder das ist jetzt ein bisschen bös formuliert, aber es wird eben permanent über Medienkompetenz zum Beispiel in den Landesmedienanstalten gearbeitet, aber es arbeitet keiner übers Internet. Ich bin ja in so einem Beratungsgremium der Bundesnetzagentur. Es wird in der alten Welt der Telekommunikation geprokelt und geprokelt, aber keiner beschäftigt sich mit Herausforderungen des Internets. Also man kann das weiterspielen und spielen. Es ist ja auch im politischen Diskurs so, dass jetzt erstmals ein Bundesminister ein Phänomen aufgreift, was ja schon seit 10 Jahren erkennbar ist. Also ich denke, wir haben eher ein Problem der Führungseliten, dass sie sich auf diese neue Zeit nicht haben einstellen können. Das hängt ganz sicher damit zusammen, dass die Medien zunehmend, aus welchen Gründen auch immer, zu, ich nenne es mal Skandalisierungsmaschinen sich entwickeln. Ich sehe das so, dass es da ja fast eine Arbeitsteilung gibt. Der private Rundfunk beschäftigt sich mit Problemen der Unterschicht. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk und die Zeit skandalisieren im Universitätsmilieu oder sonst wie. Also man hat den Eindruck, dass eigentlich nur noch andere Zielgruppen adressiert werden, aber sozusagen die normative Aufgabe, auch aufzuklären, zu bilden, auch Themen zu setzen. Ich denke nur mal an die Europaparlamentswahl, die ich weiterhin als viel zu wenig beachtet in den Medien, ich meine jetzt dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk, sehe. Diese andere Thematik mit diesem Fiction und vor allem auch, ich habe da, also der Vorwurf geht ja dann nicht nur darum jetzt, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk im Fiction-Bereich weiter nachrüstet, sondern dass auch der öffentlich-rechtliche Rundfunk anders als Big Bang oder so das Gender-Problem gar nicht vernünftig abarbeitet. Also Frauen werden permanent in der Rolle von Nonnen und Ärztinnen gezeichnet, aber nicht in der Rolle von Ingenieurinnen. Die gesamte fiktionale Produktion bezieht sich mehr auf den bayerischen Hintergrund und nicht auf, weiß ich, einen naturwissenschaftlichen. Also das sind ja auch viele Kritikpunkte, die dort artikuliert werden. Da verstehe ich offen gestanden nicht, warum der öffentlich-rechtliche Rundfunk nicht aktiver ist. Denn das Geld und die Sicherheit, und so haben sie, also es kann eigentlich nur an den Köpfen liegen. Ein weiteres Thema, was eng damit zusammenhängt, ist natürlich diese zunehmende Manipulation digitaler Daten. Da gibt es überhaupt keine Mechanismen, wie man da zu einer Klärung kommen kann. Klar, Gerichtsverfahren greifen die. Herr Ladeur hat ja sowas wie so ein Cybercourt mal vorgeschlagen. Das fand ich eine ganz wunderbare Vorstellung. Das muss man vielleicht auch noch mal weiter durchspielen. Dann hat man natürlich noch mal ein Riesenproblem, das ist eben diese Konkurrenz zu den amerikanischen Unternehmen, also Netflix, dass es eben keine Internetplattform gibt, die ähnlich agiert, vielleicht aber auch aufgrund dieser veränderten Marktlage nicht agieren kann. Das wäre eben auch eine Diskussion. Müssen wir sektorspezifisch Netflix ermöglichen, indem wir eine Ausnahme vom Kartellverbot machen, oder treten wir an der Stelle gar nicht an? Also das wäre zu klären. Wenn wir da aber nicht antreten an der Stelle, stellen sich ganz andere Fragen, nämlich, das war in Ihrem Eingangsstatement, was machen wir mit diesen Vielfaltsdefiziten im lokalen und regionalen Bereich? In Nordrhein-Westfalen wird ja gerade so eine Stiftung gegründet, die die Aufgabe hat, im lokalen Bereich Vielfaltsdefizite nicht auszugleichen, vielleicht das Problem erstmal zu thematisieren. Man kann noch gar nicht sagen, dass die Konzepte vorliegen. In anderen Ländern, Österreich, Dänemark und so, ist es ja ähnlich. Wie kann man im lokalen Bereich durch die Förderung von Online-Angeboten hier entstehende Vielfaltsdefizite, die durch die digitale Entwicklung hervorkommen, ausgleichen? Das finde ich wichtig. Da sind wir aber auch erst da, am Beginn der Diskussion. Und wenn ich ins Ausland gucke, habe ich auch da wieder ein Problem, nämlich dieses Elite-Problem, dass andere Länder weiter sind. Mir ist nicht klar, warum hier nicht Diskussionen aus Österreich, der Schweiz oder Dänemark schon längst vollzogen sind. Die Debatte um Qualitätsverlust und Staatsnähe, Sie merken, die Punkte sind jetzt eher so ein bisschen rausgegriffen aus der aktuellen Diskussion, nach dem, was ich jetzt subjektiv für wichtig empfinde. Jeder im Raum, denke ich, kann weitere Punkte hinzufügen und wird auch vielleicht Schwerpunkte anders setzen. Ich habe das jetzt ganz aus meiner subjektiven Wahrnehmung gemacht. Ein weiterer Punkt, lassen Sie mich den noch nennen, ist eben diese Auseinandersetzung mit den Verlegern, die jetzt ja an vielen Stellen in so eine Art Zusammenarbeit mündet. Also dass dieser Beitrag von Herrn Gabriel so abgefasst ist, scheint mir so zu sein, dass es schon zum Schulterschluss zwischen Verleger deutscher Politik, inwiefern der öffentlich-rechtliche Rundfunk da drin ist, weiß ich nicht, vermute mal eher nicht, aber der Rest ist da schon drin. Und es gibt aber, das darf man auch nicht verkennen, neue Formen der Zusammenarbeit mit Verlegern. Denken Sie an diese Maslow-Gruppe, die ja im Schulterschluss von NDR, Süddeutsche und ich weiß nicht, wer jetzt noch dabei ist, WDR ist da noch, recherchiert. Für mich auch ein bisschen ein merkwürdiges Konstrukt, weil nicht nur unklar ist, wer finanziert Herrn Maslow, sind das möglicherweise Rundfunkbeiträge, die ihn sponsern. Wir wissen inzwischen, dass der Rundfunkrat des WDR nicht zugestimmt hat. Aber was heißt das jetzt, dass die Süddeutsche sich indirekt auch dem Votum des Rundfunkrats beugen wird? Oder wie trennt man das überhaupt? Also solche neuen Formen der Kooperation werden derzeit praktiziert, die ich auch auf der einen Seite gut finde, weil irgendwie was recherchiert wird. Auf der anderen Seite kapiere ich nicht, wie ein System, was 8 Milliarden bekommt, das nicht eigenständig hinbekommt. Und dass man damit jetzt experimentieren darf in so einer Form der Kooperation, das scheint mir eigentlich klar. Also insofern will ich jetzt gar nicht für eine frühzeitige Verrechtlichung das Wort reden. Nur, es zeigt sich, dass eben hier am Horizont eine ganze Reihe neuer Themen erkennbar sind, die werden sich wieder ändern. Es gibt keine klaren Antworten darauf, ist ja auch nicht weiter schlimm, aber sie werden uns in den nächsten Jahren beschäftigen. Als Quintessenz würde ich aber trotzdem sagen, der öffentlich-rechtliche Rundfunk hat eine bemerkenswerte Stabilität, die ist durch das Rechtssystem geschaffen. Das ist da wie ein Granitfels in der Brandung. Und auch die gewisse Kleinkariertheit oder dieser provinzielle Ansatz der Häuser ist hier auch ein Pfund, weil es nämlich bewusst oder unbewusst regionale Märkte bedient, die von der internationalen Entwicklung nur außerordentlich begrenzt überhaupt erfasst werden. Insofern ist dieser Bereich sehr, sehr stabil. Dass wir aber vor Herausforderungen uns befinden durch diese digitalen Umwälzungen, ist evident. Und es ist nicht nur das Mediensystem, sondern es sind andere Bereiche, die jetzt heute in dem Beitrag angesprochen, die Sie angesprochen haben, Datenschutz, Entwicklung der Arbeitswelt etc. Ja, vielen Dank.